ich was Neues höre, was jemand sagt, das kann doch gar nicht funktionieren, dann ist für mich eine Herausforderung. Warum nicht? Du kannst so viele tolle Studiengänge und Lehrgänge sogar online absolvieren. Also es gibt nichts, was du nicht lernen kannst.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreisigacker und ich spreche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser weiteren Episode und ich bin mir sicher, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Vielleicht motiviert sie dich ja dazu, ein neues Projekt zu starten oder inspiriert dich in einer anderen Art und Weise. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Und gerade in diesem Gespräch heute ist es mir sehr schwer gefallen, weil ich es so spannend fand. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, aus diesem Podcast jetzt, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin und du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Ich spreche dieses Mal mit der großartigen Monika Studinger. Sie ist Trainerin, Coach, Projektleiterin, Beraterin, Impulsgeberin, Netzwerkmanagerin. Einfach ein Energiebündel, immer voller Ideen und in Bewegung. Und was diese Frau schon alles gemacht hat und aktuell macht, ist echt unglaublich und absolut bewundernswert. Und ich frage mich jedes Mal, wie sie das schafft. Sie verrät es uns zumindest im Ansatz, aber am Ende ist es einfach ihre Persönlichkeit, ihre unermüdliche Power, ihre Neugierde, ihr Aktionismus und einfach die pure Freude, die sie hat bei allem, was sie tut. Wir sprechen zum Beispiel über Gleichstellung, über New Work, Mentoring, Ehrenamt, Netzwerken, Unternehmenstransformation und sie erzählt von den vielen coolen Projekten, die sie begleitet. Und glaub mir, das sind ganz schön viele. Sie berichtet uns von ihrer Zeit als Gastronomin und davon, wie sie andere Menschen immer wieder motiviert, bei Aktionen mitzumachen, sich und ihre Arbeit zu reflektieren und Lösungen zu finden. Mit Moni könnte ich mich ewig unterhalten, denn sie ist immer positiv, herrlich, erfrischend und hat zu allem eine Antwort oder Tipps parat, wie man auf die Lösung kommt. Ich finde, sie ist eine absolute Bereicherung für die Gesellschaft und sie tut so viel Gutes für die Menschen. Sie ist einfach großartig. Ja, und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Liebe Moni, herzlich willkommen in meinem Podcast. Toll, dass du da bist.
Schön, dass ich dabei sein darf. Ich finde das ganz eine ganz coole Sache, was du da aufgezogen hast. Und ja, wünsche dir ganz viel Erfolg dabei.
Oh, danke dir, das ist ja lieb. Ja, ich habe in der Einleitung schon ein bisschen was von dir erzählt. Und dein Business ist es ja, anderen zu helfen, besser zu werden als Coach, sage ich mal. Also du unterstützt andere in ihrer Entwicklung. Und ja, ich finde, du machst das großartig. Woher hast du deine Kompetenzen?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich habe natürlich viele Fortbildungen in dem Bereich gemacht. Aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten 18 Jahren, also ich mache das jetzt seit 18 Jahren, dann das, hey, du lernst aus der Praxis und aus dem Leben raus. Du wirst quasi mit jedem Fall, wirst du einfach besser. Natürlich habe ich mir die Kompetenzen, die fachlichen Kompetenzen erstmal eingeeignet. Also das hat begonnen vor 18 Jahren mit einem Fernstudium im Bereich Unternehmensberatung, Personalentwicklung. Dann kam so ein Schlüsselpunkt in meinem Leben. Ich habe eine Fortbildung gemacht, also ein begleitendes Studium, bin diplomierter systemischer Coach und systemisches Coaching hat dazu geführt, dass ich damals in meinem Angestelltenverhältnis als Leiterin Personal und Personalentwicklung gekündigt habe, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, also zur großen Freude meines Arbeitgebers, weil ich gemerkt habe, hey, du bist nur dann authentisch, wenn du rausgehst aus dem Unternehmen, also wenn du das wirklich komplett freiberuflich machst, frei von allen Strukturen und Zwängen. Und ja, das hat mir auch so viel Spaß gemacht, dass ich weiß nicht, wie viele Studiengänge ich jetzt noch absolviert habe. Change Management, Innovationsmanagement, also alles so kleinere CAS-Studieneinheiten. Ich wohne ja hier an der Schweizer Grenze. Da gibt's die Fachhochschule in Nordwestschweiz und die bieten da unglaublich tolle Möglichkeiten an.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Wo hast du das gemacht?
Genau, was immer so kommt, Es gibt den Haufe Verlag bei uns in Südbaden, da habe ich mein Zertifikat für Innovationsmanagement gemacht und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe eine Stil- und Image-Ausbildung gemacht und das finde ich heute so faszinierend. Du kannst so viele tolle Studiengänge und Lehrgänge sogar online absolvieren, also es gibt nichts, was du nicht lernen kannst.
Ja, genau.
Und wie gesagt, aus dem Leben, mit Menschen wie dir.
Das heißt, bevor du dich selbstständig gemacht hast, erzähl gerade nochmal, wo warst du da genau?
Ja, ich hatte schon viele Jobs, also wenn ich die jetzt alle aufzähle.
Nein, mach das letzte nur.
Ja, genau. Wenn ich alle aufzähle, sind wir ewig dran. Nee. Also im letzten war ich in der Bank tätig, in der ich mir quasi den Job aussuchen konnte. Das waren zwei Banken, die fusioniert haben. Und die hatten, also waren kleinere Banken, die hatten keine Personalabteilung, also keine Personalentwicklung. Und ich kannte den Vorstand und habe dann gesagt, ich bin hingegangen, habe ein Konzept entwickelt, habe mir quasi meine eigene Stelle designt und habe gesagt, hier, ihr seid jetzt größer geworden, ihr seid gewachsen, ihr habt so und so viele Filialen, ihr braucht Personalentwicklung und das wird auch immer wichtiger. Und der Vorstand, der war wirklich cool und der hat es damals auch erkannt. Der hat gesagt, ja, stimmt, haben Sie recht, brauchen wir. Ich hatte dann das Glück, dass ich da quasi in Teilzeit anfangen konnte. So mit 60% habe ich angefangen und bin dann allerdings bei 80% irgendwann rausgelaufen und fand es aber total spannend, eben was da auch geschehen ist, was ich da aufbauen konnte und habe da wirklich komplett aus dem Vollen schöpfen können. Also fand ich super spannend.
Und klar, also da warst du ja dann doch schon ziemlich rührig und hast da auch vieles entwickelt. Und deswegen verstehe ich diesen Schritt dann schon, dass du gesagt hast, eigentlich muss ich damit rausgehen und dich selbstständig machen. Was war da am Anfang so für dich aus deiner Erinnerung, was waren da so die Herausforderungen vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit?
Also ganz klar, ich meine, du lernst ja alles. Also ich war schon zweimal selbstständig tätig, habe da so ein bisschen Background schon gehabt. Allerdings, wie soll ich sagen, du musst jetzt quasi raus auf den Markt und dir deine Aufträge erstmal suchen. Du baust dir erstmal einen Namen auf. Du fängst ja bei Null an und fragst dich dann irgendwann, okay, wer bucht mich jetzt? Wer glaubt an mich? Wer glaubt meiner Dienstleistung? Also wer kann sich das vorstellen? Und dann fängst du ja wirklich klein an. Damals fing es auch gerade so an, dass man quasi online begonnen hat. Also ich habe dann wirklich mit Shooting und Website und was nicht allem auch durchgestartet. Ich habe auch zu einer Zeit gestartet, muss man echt sagen, wo die Wirtschaft gerade so ein bisschen leichten Knick bekommen hat. Da ging es dann los, dass jeder etwas eingespart hat und gesagt hat, ja, brauchen wir wirklich die Dienstleistung? Ich hatte viel Glück, weil ich habe echt mit einem coolen Projekt starten können. Ich habe ein 2-Jahres-Projekt bekommen, ich mache ja auch Projektmanagement und durfte dann für eine wiederum andere Bank ein Kundenservice-Center aufbauen. Die haben das verlagert quasi auf Online und auf Telefon, also quasi so eine virtuelle Filiale. Und da hatten die niemanden, der das intern machen wollte. Und das habe ich dann als Teilzeitprojekt bekommen über 2 Jahre. Das war natürlich ein super Start.
Ja, cool. Das klingt ja mega spannend.
Ja.
Du machst grundsätzlich ja so viele, viele verschiedene Dinge auch. Was macht dir am meisten Spaß?
Also am meisten Spaß macht, also ganz ehrlich, ich glaube, darum bin ich auch selbstständig tätig geworden. Ich liebe es einfach, irgendwie in neue Herausforderungen reinzuspringen. Ich habe ja jetzt auch während der 18 Jahre selbstständigen Tätigkeit so vieles nebenbei gemacht. Ich habe viele Netzwerke aufgebaut. Ich bin ja jetzt momentan gerade noch Projektleiterin Innovationsmanagement für unsere Landkreise. Hier, das ist ein 3-Jahres-Projekt, was natürlich auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr hilft. Ich habe während der Zeit nebenberuflich eine Weinstube organisiert, die ich für 4 Jahre geführt habe. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, wenn ich was höre, neue Herausforderungen. Also jetzt bin ich gerade dabei, bei uns in der Gemeinde so die Digitalisierung mit auf den Weg zu bringen, sprich durch die Gemeinde-App und so. Also da mache ich auch einiges noch im Ehrenamt. Das ist immer so eine Mischung. Also wenn ich was Neues höre, was jemand sagt, das kann doch gar nicht funktionieren, dann ist für mich eine Herausforderung. Warum nicht?
Und wie gehst du an sowas ran? Das finde ich ja auch immer so spannend. Also ich kenne dich ja, ich habe dich ja bei Venissima erlebt. Da hatten wir dich schon als Coach. Ich hatte dich bei uns im Dorf, bei den Landfrauen zur Hilfe gerufen. Ich finde das ja schon ganz cool. Du hast ja da deine Systematik, wie du auch vorgehst, oder?
Genau. Die Systematik, das ist das Werkzeug, was ich gelernt habe in den ganzen Workshops, in den ganzen Fortbildungen. Da lerne ich natürlich unheimlich viel. Ich kupfer mir auch manche Dinge ab. Ich nehme auch selber an vielen Dingen teil. Ich habe einen sehr guten Mentor, mit dem ich mich immer wieder mal austausche. Bin selber auch Mentorin und erfahre auf diese Weise viel, sage ich jetzt mal, auch von neuen Arbeitsweisen. Da verändert sich ja im Moment auch gerade ganz viel. Also absolute Bewegung drin. Und ja, wie ich dann vorgehe, natürlich habe ich einen Rahmen, ich habe eine Systematik entwickelt, die mir das garantiert, dass ich in der Zeit hinkomme, dass ich ergebnisorientiert arbeiten kann. Aber ich glaube, was es so ausmacht, ich habe so ein Gespür entwickelt. Was wollen die Leute? Was ist gerade ganz wichtig? Ich kann auch mal einen Finger in die Wunde legen. Und ich meine, das brauchst du auch mal von außen. Weil das stelle ich auch immer wieder so in gruppendynamischen Prozessen fest. Ja, also manchmal eskaliert es, das habe ich auch schon erlebt, Gott sei Dank weniger. Aber meistens ist das so ein bisschen, ja, wir sind ja schon ein tolles Team, gell? Und wir wollen uns ja nicht wehtun. Und wir arbeiten ja ganz gern zusammen. Und im Prinzip ist auch alles gar nicht so wild. Und da mal den Finger reinzulegen und sagen, ja Leute, wollt ihr jetzt einfach ein nettes Team miteinander sein? Oder wollt ihr euch wirklich entwickeln?
Ja.
Das ist das, was es manchmal auch braucht, oder? Und da braucht es manchmal auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und manchmal auch Mut zu sagen, okay, jetzt mal Butter bei die Fische, wie man im Norden sagen würde, jetzt machen wir mal.
Ja.
Und da muss halt mal was rauskitzeln. Und ich glaube, ich bin jemand, ich bin schon zielgerichtet und ergebnisorientiert. Ich mag es so gar nicht, wenn du so einen Tag quasi hinter dir hast und du hast das Gefühl, alle gehen raus und sagen, ja und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Passiert jetzt irgendwas?
Nicht zielführend, ja genau.
Genau. Genau, es sollte in irgendeiner Form was passieren. Zumindest bei einigen der Leuten. Du kriegst ja nie eine ganze Gruppe 100%ig zusammen, aber du kannst so ein Grundverständnis entwickeln. Und das ist so, so toll, wenn dann die Leute abends rausgehen und sagen, hey, ich bin jetzt motiviert, etwas zu tun. Zumindest ein paar davon. Dann hast du es geschafft.
Ja, also ich bewundere das echt, wie du da dran gehst. Und dann denke ich mir immer, also diese Systematik, das muss dir ja in Fleisch und Blut übergehen. Du gehst das ja jetzt nicht im Kopf durch und denkst, ah, habe ich jetzt das oder das? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was geht da in dir vor? Oder machst du das intuitiv?
Ja, beides. Also ich hab immer eine gute Vorbereitung mittlerweile. Also die habe ich mir antrainiert, weil ich bin normalerweise ein sehr intuitiver Mensch und auch spontan flexibel. Aber ganz klar ist, wenn du an Zeitplan und an Menschen gebunden bist, dann brauchst du eine gute Planung. Du brauchst einen Leitfaden, an dem du dich entlanghangeln kannst. Den habe ich dabei. Allerdings muss der flexibel genug sein, du weißt ja nie, was kommt im Laufe des Tages.
Aber das ist ja mit Menschen, gell?
Richtig, und da gibt es schon mal auch Ausbrüche, da kommen auch Dinge raus, wo dann alle ganz verblüfft sind und sagen, Gottes Willen, was echt? So habe ich das noch nie betrachtet. Das heißt, okay, du brauchst die Flexibilität, ich kann jetzt sofort von meinem Leitfaden weggehen und sagen, also gut, wir switchen das Ganze um. Besprochen haben wir das, aber jetzt ist was anderes wichtiger. Da holst du dann natürlich das Commitment der Gruppe ein, aber das ist oft zielführender und ich glaube, das ist wichtig geworden, weißt du, dieses Erkennen. Ich habe selbst schon an Workshops teilgenommen, gerade vor einem Jahr, das ist mir so geblieben. Und hinterher habe ich diese Gruppe bekommen, ich war Teilnehmerin einer Gruppe und habe dann am Nachmittag gemerkt, wie der Trainer die Gruppe verloren hat. Der hat die richtig verloren, der hat so toll angefangen, weil das war ein Trainer, der sehr systemisch gearbeitet hat. Und am Mittag hat er die Gruppe echt verloren. Und es war total schade, weil dann hat quasi 60% gute Arbeit war weg.
Ja, finde ich mega spannend. Ich bin ja in meinem Job, da ist es sehr abwechslungsreich. Ich liebe das auch, mit Menschen zu tun zu haben, aber genieße es auch manchmal, dann im Büro für mich zu sein. Hast du diese Zeiten auch? Du musst ja auch irgendwie für dich als Selbstständige eine Struktur haben, wie deine Arbeit, wie du die gestaltest. Wie sieht für dich oder bei dir denn eine klassische Arbeitswoche aus? Kannst du das sagen?
Ja, natürlich. Ich kann dir Arbeitswochen nennen vor Corona und ich kann dir Arbeitswochen nennen jetzt mit Corona. Und ganz ehrlich, natürlich unterscheidet sich das total.
Ja,
also ich beschreibe jetzt einfach mal so eine momentane Arbeitswoche. Die habe ich natürlich jetzt besser in Erinnerung, aber ich beschreibe dir dann auch gerne, worauf ich mich wieder am meisten freue. Natürlich ist jetzt im Moment, also ich kann jetzt mal sagen, so seit dem Lockdown im November, hat sich das wieder total verändert. Was sich nicht verändert hat, ist so, du gehst raus, es ist eine Mischung aus Planen und eine Mischung aus Tun. Ich habe nach wie vor zum Glück noch Termine außer Haus. Also ich habe im Moment recht viele Akquise-Termine von Menschen, die sagen, wir würden so gern jetzt durchstarten, auch zum Jahresanfang, weil da beginnen ja meistens die Strategieplanung, wo stehen wir im Unternehmen, wo wollen wir hin. Hat sich jetzt im Moment verlagert. Ich habe jetzt gerade erlebe ich so eine verhaltene Geschichte, okay, wir starten mal im April, Mai, da glauben wir wieder dran, dass es funktioniert. Und jetzt im Moment sitze ich leider zu viel im Büro, weil ich bin ein Mensch, ich muss raus. Ich sitze allerdings zu viel im Büro, jetzt gerade im Interview, Meetings. Ich hatte gestern ein cooles Webseminar mit der dualen Hochschule hier mit 26 tollen Teilnehmern. Also ich habe immer noch diese Gruppenfeelings und diese Gruppendynamics, aber natürlich habe ich jetzt ganz, ganz viel am Laptop. Und ich bin echt dankbar für jeden Kunden, der noch sagt, hey, komm doch vorbei. Also diese Woche war ich tatsächlich zweimal bei Kunden vor Ort, gell, unter Betrachtung natürlich aller Hygienekonzepte. Ich habe einen kleinen Workshop nächste Woche am Dienstag live. Ich versuche dir jetzt mal so eine normale Woche zu beschreiben. Also es kann Wochen gehen, da bin ich wirklich 5 Tage der Woche unterwegs und ich habe eben Termine, Webseminare, reale Seminare. Es gibt aber auch Wochen, da denkst du, komisch, jetzt im Moment will gerade noch jemand was von mir, was ist los mit meinen Kunden? Also ich bin schon abhängig davon, den Terminen der Kunden. Du kannst es versuchen zu steuern. Ideal wäre natürlich, okay, du hast 2 Tage Vorbereitung im Büro und dann hast du vielleicht 3 Tage, wo du draußen bist. Das wäre die optimale Kombi.
Ja.
Funktioniert aber nicht, weil wenn meine Kunden sagen, nee, liebe Moni, es geht aber nur genau an dem und dem Termin, ja, dann machst du es irgendwie machbar. Ich habe Wochen wie jetzt diese Woche, das ist inklusive Wochenende, da bin ich einfach unterwegs und ich lieb's. Also definitiv, ich bin natürlich ein Mensch, ich springe auf jeden Kunden an. Bevor ich einem Kunden sage, es geht gar nicht, verschiebe ich auch mal private Termine.
Okay.
Und das ist was ich manchmal denke, okay, da brauchst du schon eine gute Balance. Ich habe die Balance, dass ich dann natürlich unter der Woche sagen kann, okay, jetzt ist gerade nichts, jetzt setze ich mich mal einen Tag aufs Rad.
Also das machst du schon, ja.
Das mache ich definitiv. Ich nehme ja auch meine Auszeiten oder einen gebuchten Urlaub, der wird nicht verschoben. Aber ich mal so ein Wochenende, wo ich denke, ja, jetzt machst du mal spontan was, dann mache ich auch genauso spontan, wenn ein Kunde anruft und sagt, du, Notfall, wir brauchen was, okay, ich switch um.
Ja,
also bin nicht so fokussiert. Es ist wirklich eine flexible Wischung.
Das und, ist eigentlich auch das Praktische, Moni, bei deinen ganzen Fortbildungen. Du lernst das ja auch für dich, auf dich umzumünzen, ne? Dieses, keine Ahnung, Work-Life-Balance. Ich weiß gar nicht, ob das noch so Thema ist, aber zumindest dieser Begriff, aber man sollte ja schon auch auf sich achten und das lernst, hast du ja alles gelernt, also musst du es ja auch bitte auf dich anwenden, gell?
Ganz genau, bevor ich ins Burnout falle, weil in der Tat, ich hatte wirklich schon Menschen im Coaching, die sind echt in der Burnout-Falle gelandet, weißt, wo du dich dann manchmal so selber hinterfragst und die Punkte abhakst und denkst, okay, wie weit entfernt bist du denn selbst davon? Ich bin noch entfernt davon, aber es ist nicht so, also ich würde nie sagen, was ich früher gesagt habe, das passiert mir nie.
Okay.
Ja, also das.
Aber klar, ich verstehe das. Du bist ja da auch voller Energie und Power und ich glaube, dir würde auch was fehlen, wenn das nicht so ist. Aber klar, irgendwann musst du da auch auf deinen Körper mal hören. Und diese Reflexion, die ist dann halt auch ganz wichtig. Ja. Und das ist ja ganz praktisch, dass du diese Tools auch alle für dich dann hast.
Richtig. Wobei, ganz ehrlich, also ich meine, das kennen wir, glaube ich, das kennen viele, weißt du, so Lehrer oder Ärzte. Also im eigenen Haus, naja, gell. Also das ist nicht immer so, dass du das, was du in der Theorie weißt, dass du das auch anwenden wirst.
Ja, verstehe.
Genau.
Du machst alles alleine oder hast du irgendwie auch welche, die dir zuarbeiten oder dich unterstützen oder irgendwas outgesourced?
Genau, das ist jetzt das Thema, das fand ich ganz spannend, das habe ich im ersten Lockdown im März gemerkt. Alles alleine, ist nicht so toll. Ich habe natürlich ein gutes Netzwerk. Also ich bin eine leidenschaftliche Netzwerkerin. Wenn du mich nach meinem Hobby fragst und nach meiner Leidenschaft, dann ist Netzwerken sicher ganz, ganz oben. Also ich bin in vielen Netzwerken auch aktiv. Gott sei Dank, weil dadurch hast du einen guten Austausch. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich, glaube ich, jetzt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht mehr unbedingt alleine arbeiten möchte. Und ich habe jetzt gerade, ich habe letztes Jahr einen jungen Kollegen kennengelernt, der ähnliche Dinge macht wie ich. Der Tobi, der ist jetzt gerade mal Anfang 30, katapultiert mich so in die anderen Welten rein. Und wir haben in der Tat jetzt eine Kooperation, wir haben einen Unternehmenszweig sogar gegründet, also eine GbR gemeinsam, jetzt zum 1. Februar. Wir haben gestern alles ans Finanzamt abgeschickt. Juhu, es geht live. Wir haben das Logo alles entwickelt. Und zwar haben wir zusammen gegründet, aber jeder wird nur einen Teil seiner Arbeit einbringen. Wir haben New Work auf dem Land gegründet. Das Tobi kommt ursprünglich aus Berlin, lebt jetzt auch im Südschwarzwald. Und wir haben beide festgestellt, hey, da ist so viel Bewegung jetzt drin. Das hat nicht nur was mit Homeoffice zu tun, was man jetzt so hört, sondern es hat einfach was mit Lebensphilosophie zu tun. Du hast vorher das Thema Work-Life-Balance angesprochen. Wenn ich mir so die Generation jetzt anschaue, ich habe ja hier noch einen 19-Jährigen zu Hause, der mich da, also unser Pflegekind seit 5 Jahren, von dem lerne ich so unheimlich viel jetzt gerade. Weil unsere eigenen Kinder, die sind so Mitte 30, hey, das ist was ganz, ganz anderes. Da ist Work-Life-Balance wichtig. Bei den Jungen, die sagen Work-Life-Trennung. Ich bin bereit zu arbeiten, ja, aber außerhalb der Zeit, lass mich mal bitte schon ganz schön in Ruhe, gell? Und ich kenne meine Rechte ganz gut und so. Und wir bespielen jetzt hier Formate einfach, weißt, wie sieht das Arbeiten auf dem Land aus? So, wie kann auch so eine Symbiose entstehen? Wir planen gerade ein Areal mit, wo was Technologisches entstehen wird. Wir leben hier also ich platt gesagt, in der Hintern der Welt. Also wir sind hier so ein Zonenrandgebiet, quasi von an der Schweizer Grenze, Südschwarzwald, keine Autobahnanbindung, die Jungen gehen so weg. Und wir sagen, ja, wie beleben wir dieses Areal? Wir wollen hier einen Hochschulableger herholen, es wird Coworking Space geben, es wird coole Technologie, kleine Zentren geben, es wird so es wird was geben, wo die Leute sich austauschen können, weißt, wo so Innovation entstehen kann. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig so für die Zukunft. Also wie sieht New Work hier und natürlich speziell auf dem Land aus?
Mega. Also ich habe das auf deiner Homepage gesehen und war da auch total so cool. Wie geht ihr da vor bei so einer Aktion? Weil wo verdient ihr da jetzt das Geld?
Das kann ich dir so vorstellen. Es gibt ja jetzt im Moment Unternehmen, die sind in der Transformation. Die sind nicht nur im Umbruch, im Wandel. Also ich habe Change Management ja den Studiengang gemacht. Die sind nicht nur im Wandel, sondern manche sind wirklich in der kompletten Transformation. Dass sie sich jetzt gerade fragen, hey, wie sieht denn unsere Arbeit der Zukunft aus? Viele hatten überlegt, ich habe ein Unternehmen als Kunde, die sagt mir immer, hey Moni, in den letzten Jahren, wir sind so gewachsen, wir müssen ständig anbauen. Jetzt sagen sie, nö, wir bauen nicht mehr an. Wir überlegen uns, wie machen wir da einen Plan? Welche Mitarbeiter wollen gerne von zu Hause aus arbeiten? Mehr, vielleicht 2-3 Tage. Welche sagen, ich brauche eine kreative Atmosphäre. Ich kann mir vielleicht auch arbeiten in einem Coworking Space vorstellen. Und wir entwickeln quasi gemeinsam mit denen die Fahrpläne. Wir machen so einen digitalen und einen New Work Fahrplan mit denen. Das wird mit der Unternehmensleitung erstmal besprechen und sagen, du, wie sieht denn deine Vorstellung aus? Was glaubst du denn, was möchten deine Mitarbeiter? Und dann entwickeln wir das quasi mit denen. Sowas glauben die. Und ich stelle jetzt immer noch fest, also wir haben natürlich zwei Dinge, mit denen wir da gerade kämpfen. Momentan spielt unsere Regierung und auch die Pandemie ja gut rein. Hey, schick die Leute einfach ins Homeoffice. Nur damit ist nicht getan. Also hier, du siehst ja selber bei mir schon, ich schwitze immer, hält meine Leitung durch. Das ist so das eine. Das andere sind vielleicht auch noch so Unternehmensleiter, die jetzt nicht in der neuen Generation so zu Hause sind, sondern die sich immer noch schwer tun damit, so, hey, ja, ich habe da meine Leute nicht mehr im Griff. Kann ich darauf vertrauen? Also da baut sich ganz viel an Kultur auf und das begleiten wir. Und diese Arbeit lassen wir uns natürlich auch bezahlen, ganz klar.
Als Dienstleistung dann, ne?
Ja, genau. Ja.
Und das heißt, ihr habt dann da einen gewissen Satz. Ich gehe da jetzt mal wirklich rein in diese ganzen Business-Fragen, weil ich denke, dass das für die Zuhörenden dann auch spannend ist, wie man so ein Honorar für sich kalkuliert. Ja, das finde ich immer ganz schwierig. Ich meine, wenn du ein Produkt hast, dann weißt du, okay, nimm mal eine Flasche Wein, du weißt, was die einzelnen Zutaten kosten, dann hast du dein EK und dann sagst du, okay, was möchte ich daran verdienen und setzt dein VK fest. Bei Dienstleistungen ist das ja eine ganz andere Herangehensweise. Kannst du da mal so ungefähr erklären, wie du dein Honorar kalkulierst für dich jetzt als Unternehmerin?
Klar, kann ich gern tun. Und du sprichst da auch so ein bisschen einen wunden Punkt an bei mir. Weißt? So, ich bin ja, dadurch, dass ich so begeisterungsfähig bin, springe ich manchmal rein und denke, ja, okay, also das Geld ist jetzt mal nicht das Wichtigste. Ich will hier mitmachen, ich will das zum Erfolg bringen und ich will auch was dabei lernen. Jetzt mittlerweile, also da sind wir jetzt beide auch sehr, sehr strikt und sehr konkret. Du hast Sätze im Internet, du kannst natürlich googeln. Und wir bewegen uns in der mittleren Range. Weil wir ganz klar sagen, okay, unsere Dienstleistung ist uns das wert. Was wir jetzt aber gerade machen, dadurch, dass wir das Ganze jetzt quasi anschieben, also ich sehe es mal von zwei Seiten. In unsere GbR, da machen wir eine Kalkulation. Und ich habe ja mein eigenes und ein Frau-Unternehmen immer noch und da mache ich eine Kalkulation. Und ich sage dir ganz klar, seit Jahresbeginn verkaufe ich meine Preise in der mittleren Range definitiv. Weil ich glaube, ich war da jahrelang auch so ein bisschen zu blauäugig.
Zu günstig da.
Ja. Ich hatte letztes Jahr so ein Schlüsselerlebnis. Klar, ich weiß nicht, ob du dich auskennst, Schweiz, vielleicht ein anderes Preisniveau als hier. Ich gucke ja hier direkt auf die Schweizer Grenze. Sprich, ich habe auch Kunden in der Schweiz. Ich hatte letztes Jahr wirklich einen tollen Auftrag für ein Schweizer Unternehmen, ein Start-up, habe mit denen wirklich Teamorganisationsentwicklung gemacht, 2 Tage in den Schweizer Alpen. Wir haben da ein Angebot ausgearbeitet. Ich hatte da unheimlich viel Spaß mit den Leuten. Und während der Angebotsphase, als ich dort war, sagte er zu mir, ja, ey, klingt alles gut, Moni, also können wir gut machen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so funktionieren wird. Jetzt habe ich nur noch eine Frage zu deinem Preis. Was geht wohl in meinem Kopf rum? Ich denke doch, der will handeln.
Ja, Da bereit mich weniger schon, Zeit.
Genau.
Aber es war das Gegenteil, oder?
Ja, wahrscheinlich. Bereite mich schon drauf vor, dass ich sage, weißt du wie? Ja, genau. Und dann sagt er dir, wieso bist du so günstig? Und ich, okay, umgeswitcht im Hirn. Und habe gesagt, erklär mir mal kurz die Frage, wie kommst du gerade drauf? Und dann sagt er, ja, hat natürlich recherchiert in der Schweiz. Ich war die Einzige aus Deutschland, die er quasi zu diesem Pitch schon fast eingeladen hat. Und sagte, ich bin da ja absolut an der untersten Grenze. Und dann sagte ich, ja genau, du bringst mich auf eine gute Idee. Ich habe natürlich deutsches Preisniveau. Du bringst mich natürlich auf die Idee, dass ich 2 Kalkulationen in Zukunft mache. Ich garantiere dir jetzt deinen Preis. Und wenn wir uns beim nächsten Mal unterhalten, sei darauf gefasst, dass der dann angepasst ist. Und er hat mich trotzdem gebucht. Ich hatte Glück. Ich habe auch noch ganz schnell umgeswitcht und gesagt, du, natürlich nichts vergessen. Wir haben, das sind Nettopreise. Wir haben in Deutschland einen anderen Mehrwertsteuersatz. Mhm. Und natürlich kommen auch noch die Fahrtkosten und die Spesen drauf. Genau. Also du musst gepasst. Da ganz richtig, du musst echt schnell umswitchen, weißt du? Ja. Also das ist schon so ein Thema. Ja. Preisgestaltung, ja. Das habe ich gemerkt.
Ja, das stelle ich mir auch nicht so ganz einfach vor. Und klar, du willst ja auch auf dem Markt dann bestehen, ja, und die Preise sind ja im Netz auch nicht so transparent von den anderen Anbietern, ne?
Ist so. Und natürlich, weißt, habe ich auch bei mir eine unterschiedliche Preisstaffel. Ich habe eine Preisstaffel, wenn ich jetzt Organisationen oder Netzwerke unterstütze, die mir auch echt sehr am Herzen liegen, weißt, wo ich sage, ah ja, da gehe ich nicht an die obere Grenze und auch nicht an die mittlere, da bleibe ich im unteren Drittel. Ich habe auch Projekte, die unterstütze ich ehrenamtlich. Also wir haben bei uns hier ein wunderbares Familienzentrum, das ist so ein Mehrgenerationenzentrum. Und als die gegründet haben, ich war total begeistert von der Idee. Ich unterstütze die 2 im Jahr, ich mache mit denen Strategieplanung und ich weiß, dass die am Rand ne kratzen, weißt? Die leben von Fördermitteln und so. Und das sage ich denen, ihr kriegt von mir 3 im Jahr ehrenamtlich, weil ich euch einfach so toll finde. Und weil ich glaube an das Prinzip geben und nehmen.
Das finde ich super, Moni. Das spricht sehr für dich, absolut. Und ja, du gewinnst ja trotzdem immer für dich auch noch an Erfahrungen und an Kontakten hinzu, ja, das ist ja auch ein Wert, den du dann zu schätzen weißt, wie du sagst, geben und nehmen. Ja,
absolut, find ich toll. Genau. Und dafür bekomme ich auch wieder was zurück, weißt du, wenn ich die Leute dann frage, also das ist auch noch so ein Prinzip, was ich für mich entdeckt habe, weißt du, du kannst ja auch handeln. Du kannst ja sagen, okay, wirf du mir doch mal einen Stein in den Garten, kann ich dich als Referent hier für eine Session buchen und du kriegst mich dafür im Gegenzug, weißt du, also wirklich dieses Jahr.
Mm. Ja.
Ich versuche das jetzt gerade, ich habe gerade so ein Beispiel, bin mal gespannt, ob er das irgendwann hört. Ich weiß nicht, kennt man bei euch Max Mutzke? Der hat ja jetzt gerade noch ein neues Fernsehformat, der hatte eine ganz coole Fernsehsendung, jetzt auch als Moderator.
Echt?
Ja, also wirklich lohnt sich, Lebenslieder. Also hat er jetzt gerade angefangen mit Amelie Frier, der Schauspielerin, die hatten eine Sendung, ich bin total begeistert, sage ich dir, echt begeistert. Und der Max, der wohnt hier bei uns. Ich kenne den schon sehr lange.
Okay.
Und dann habe ich den Max diese Woche angerufen, weil ich mache hier gerade im Innovationsforum, bereite ich im letzten Jahr eine richtig coole Innovationskonferenz vor. So als Innovationsfestival. Da ist mir der Max eingefallen. Weißt, das ist so ein typischer Schwarzwälder. Der lebt hier auch mit Begeisterung. Und jetzt habe ich versucht, ihn natürlich dazu zu bringen. Er sagt, Max, bei unserem Innovationsfestival kannst du irgendwas tun. Und der Max grinst und sagt, ja, Moni, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, gell? Aber ich kann dir jetzt auch schon gleich sagen, die Leute stehen bei mir Schlange und die wollen, dass ich alles ehrenamtlich mache. Und bitte hab Verständnis dafür, ich gebe dich gerne an meinen Manager, diskutiere das mit ihm aus. Und ich denke, ja, Max, genau, du hast Stammrecht. Ich kann das so verstehen. Ja. Ich gebe nicht auf. Vielleicht kann ich da, weißt, auch irgendwas mit Dealen und mit Budget, mit allem.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ihm ja ein Coaching machen.
Was auch immer mir einfallen wird, ich möchte ihn unbedingt haben, weil ich finde ihn so klasse, weißt, nicht nur als, weil er aus der Region kommt, sondern weil er das einfach auch so super macht. Und schauen wir mal. Und so bist du natürlich immer am Arbeiten, so hast du überall Leute. Ich glaube, das kennst du ja auch in deinem Podcast jetzt, oder?
Wobei, nee, im Podcast ist alles für Umme.
Ja, genau. Aber manchmal musst du vielleicht die Leute auch ein bisschen überzeugen, oder? Also, weißt du, sind alle sofort bereit, das zu tun?
Ja, das sind ja alles Freundinnen und Bekanntinnen von mir.
Okay.
Also insofern
gut.
Ist das auch alles
gut.
Noch in einem, aus meinem Netzwerk heraus.
Ja.
Und da, ach Gott, nee, die sind eher, die freuen sich riesig alle, dass ich, wenn ich jemanden anspreche. Und meistens ergibt sich's auch, ja. Also das ist auch ganz witzig, jetzt so, seit ich das mache. Auf einmal dann, das sind so Impulse, Dann lese ich irgendwo was von einer mal wieder, von der ich schon länger nichts mehr gehört habe und sage, ach guck mal, stimmt, die hat ja auch ihr eigenes Business, ja. Und dann schreibe ich sie an und sage, hier, wie sieht's denn aus, hättest du nicht Lust? Und so kam ich dann auch auf dich. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall dachte ich, ah ja, die Moni, die frage ich jetzt auch mal, finde ich auch spannend, ja. Und ich habe mich ja nicht nur auf den Bereich Wein jetzt bezogen, deswegen habe ich das Wörtchen Wine auch in so eckigen Klammern gesetzt, weil ich auch Selbstständige aus anderen Branchen mal zeigen möchte und das auch für alle spannend ist, da mal über den Tellerrand zu hören in dem Fall. Und dann kann man sich auch, ich finde, man kann sich da auch aus anderen Branchen auch Ideen rausziehen. Weil die Weinbranche, die ist immer so in ihrer Bubble und dann kriegt man immer so mit, was alle machen. Aber eigentlich sind die Ideen außerhalb, ja. Und dann kann man sich das so mit reinholen in seinen Betrieb und
davon Netzwerken, schöpfen. Oder?
Ja, genau, Netzwerken.
Ja, es ist sowas Tolles. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil du ja Wein ansprichst, gell? Ich habe ja natürlich eine Affinität zu Wein. Also ich trinke ihn zum einen sehr, sehr gerne, ganz klar.
Das wäre noch meine Frage, Moni.
Ja, genau. Und dann war ich ja wirklich irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, also das war immer noch so, ich habe ja manchmal so verrückte Träume, weißt du, oder so Dinge im Kopf, wo du sagst, ah, was willst du denn in deinem Leben noch gemacht haben? Und ich wollte immer Gastwirtin sein. Ich habe echt gedacht, weißt du, ich will so eine Begegnungsstätte mal haben, wo sich Menschen treffen können, wo du Verschiedenes ausleben kannst. Und irgendwie kamen wir halt auf das Thema Wein und Weinstube. Und dann dachte ich, da kam ich an einen Punkt, ich kenne ja die Petra, das ist auch eine Kollegin von dir und die liebt ja auch, die schwört ja für Wein, wir waren früher Arbeitskolleginnen auf der Bank und irgendwann kamen wir beide auf so einen Punkt, dass wir gemerkt haben, oh, wir träumen da beide davon. Dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Die Petra hat dann zwar irgendwann gesagt, du, nee, ich möchte nicht aus meinem Angestelltenverhältnis raus, ich kann mir nicht vorstellen, in die selbstständige Tätigkeit zu gehen, aber wenn du das machen willst, dann hast du meine volle Unterstützung hier als Weinfachfrau, Weinfachberaterin, Sommeliere. Und dann bin ich da echt reingesprungen, weißt du, also im Nachhinein denke ich, um Himmels Willen, ehrlich. Ich habe ein Lokal gepachtet, weißt du, ich habe ein Team zusammengesucht, ich habe da angefangen, ich habe einen Crashkurs gemacht bei Mövenpick Weinhandlung in Hamburg-Bahrenfeld, den bin ich in 3 Wochen lang auf die Nerven gegangen, habe die gelöchert, 3 tolle Sommeliere, von vorne bis hinten, habe da auch echt viel gelernt dazu und bin in eine Gastronomie gegangen, um da ein bisschen Know-how anzueignen und das Ganze parallel zu meiner selbstständigen Tätigkeit, hat alles funktioniert, nur mein Mann, gell, also da war es dann leicht an der Grenze, dass er gesagt hat, es bist komplett übergeschnappt. Was willst du noch alles tun? Und wir haben da so viel Spaß aber auch gehabt dabei, weißt du, wir hatten so tolle Events, ich habe das 4 Jahre gemacht und es war eine echte Herausforderung, weil du kannst nicht unbedingt gleich davon leben, das werden dir vielleicht viele Weinfachberaterinnen oder Gastronominnen sagen, es ist ein hartes Brot. Ich hatte ein Team von 10 Frauen, ich hatte eine Küche, eine Sterneköchin in Elternzeit, die die anderen so eingelernt hat. Wir hatten 5 Abende die Woche, wir haben Wein-Events gemacht. Also wir haben verrückte Sachen im Freien gemacht. Also es war eine ganz coole Zeit, oder? Und ich eben wieder Netzwerk. Ich treffe da heute noch Leute, die mir sagen, ah, ich habe bei dir eine Party gemacht, meinen Geburtstag gefeiert. Wir haben bei dir im Hof geheiratet. Und ja, also es ist verrückt, du hast viel gelernt. Ist
in Erinnerung geblieben, ja. Oh, okay. Aber klar, ich sag mal, Gastronomie so nebenher zu machen, ist schon eine Nummer, ne? Weil das geht ja eher in die Abendstunden. Und
richtig, richtig.
Wenn du dann noch das andere hast.
Und du kannst nicht, weißt du, da ist dann vielleicht auch wieder so meine Begeisterungsfähigkeit. Ich habe dann nicht unbedingt gesagt, um 12, ja klar, Sperrstunde, jetzt geht man alle schön raus, oder? Also wir hatten da durchaus Nächte und Abende, naja, da saß ich echt lang, oder? Und am nächsten Mal.
So kann ich mir das gut vorstellen, Moni. Wieso kann ich mir das gut vorstellen?
Kannst du dir vorstellen, wenn du halt mal dabei bist, wenn es läuft, dann läuft's, oder? Dann wird nicht gestoppt.
Ja, natürlich. Genau. Ja, die Partyfront hier, sehr gut. Die Petra war ja da auch dann auch mit dabei, ja.
Absolut, die hat mir echt so ein bisschen, also was Wein natürlich anbelangt, weißt du, hat sie gute Tipps mal reingebracht. Die hat mir auch den Rücken freigehalten, wenn ich jetzt mal eine Woche in Urlaub wollte, weil das ist mir echt auch wichtig, oder?
Da war sie dann da.
Sie hat 2 Abende die Woche abgedeckt, weil sie hat oft auch mal ein Wochenende abgedeckt, einen Samstagsdienst und so. Also das war schon sehr, sehr wertvoll, auch diese Zusammenarbeit.
Storchenturm hieß das, gell?
Genau, der Storchenturm. Das ist so ein kleines Traditionslokal in der Altstadt von Waldshut-Tiengen, sind ja 2 Stadtteile, also Tiengen und Waldshut. Und es war so ein kleines Traditionslokal auf 3 Ebenen mit 50 Plätzen und ja, witzig, coole Zeit.
Du bist eine, ey, Wahnsinn, was du alles machst, das ist echt unglaublich.
Gibt halt so viel.
Ich habe noch. Was sagst du?
Es gibt ja so viel. Weißt? Es gibt noch so viel. Also meine Pläne sind noch lange nicht am Ende.
Du bist ja ehrenamtlich ganz stark tätig, auch als Mentorin, hast du ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Du hast 3 Mentees, die du unterstützt.
Ja.
Erzähl mir mal gerade, was sind das für Personen? Wie sieht diese Unterstützung aus, die du da denen gibst?
Also
ich habe persönlichen oder im unternehmerischen Sinn?
Beides. Definitiv beides, weil du Mentorin bist, du besprichst es ja. Also es gibt MentorMe in Deutschland, da kann sich jeder einklinken. Das ist eine Datenbank, da kannst du dich einbringen und sagen, jawohl, ich habe Lust, Mentorin zu werden. Und bei MentorMe, das ist eine Organisation, da kannst du auch an ganz tollen Seminaren teilnehmen, weil du ja ehrenamtlich deine Zeit bringst.
Die bieten dir als Mentorin Weiterbildung auch an, oder?
Genau, richtig. Ich habe jetzt im Februar habe ich bei denen jetzt 3 coole Workshops gebucht, die ich also echt auch ganz spannend finde. Dafür, das ist halt quasi für deine ehrenamtliche Tätigkeit, weil die Mentees bezahlen und dafür können sie auch das auch anbieten.
Die Mentees bezahlen das.
Genau, die bezahlen das aber an die Organisation. Du selbst als Mentor oder Mentorin machst es komplett ehrenamtlich.
Okay.
Ich finde es ganz toll, weil ich natürlich auch wieder dazu lerne. Für mich ist Mentoring eine Win-Win-Situation. Ich lerne auch immer von meinen Mentees. Ich habe über MentorMe gerade 2 Mentees. Ich habe eine junge Anwältin in der Schweiz, mit der ich mich regelmäßig austausche. Beziehungsweise, das hat sich jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir da dieses Jahr noch durchstarten. Also das war im letzten Jahr. Ich habe dieses Jahr eine ganz tolle Mentee, also wirklich eine super tolle junge Dame. Also ich bin ein Fan von ihr. Sie hat vietnamesische Wurzeln, arbeitet als Beraterin. Also die hat schon so unglaublich viel gemacht, weißt du, über Master, über was weiß ich. Die ist so toll und tough. Und ist gerade dabei, sich nebenbei so selbstständig tätig zu machen. Sie überlegt eben auch, in welche Richtung das gehen kann, hat auch was Gutes aufgebaut. Ich darf jetzt, glaube ich, nicht zu viel erzählen, weil das ist auch mal eine Vertrauensbasis. Nee,
natürlich, ja.
Aber das ist so eine tolle junge Frau und ich unterstütze sie unheimlich gerne. Mit ihr vereinbare ich immer, okay, wo kann ich dich unterstützen, was kann ich für dich tun? Wir haben jetzt beispielsweise monatliche Videomeetings, in denen wir uns Ziele setzen, und das wieder abgleichen. Sie kann mich zwischendurch immer erreichen. Das ist eine coole Geschichte. Und jetzt bin ich noch neu bei uns im Netzwerk. Es gibt bei uns in der Region, da kooperiere ich aus dem Innovationsforum raus, gibt es eine Startup Academy, was ich toll finde, die Startups unterstützt. Klar, kennst du mich da springe ich natürlich auch mit rein. Die haben auch ein Mentoring-Projekt aufgelegt und natürlich bin ich auch da Mentorin und habe jetzt auch gleich meine erste Mentee bekommen. Das ist auch eine junge Dame, die ist jetzt gerade schwanger, also die wird ihr Kind bekommen. Da hat sie auch natürlich ein Projekt und hat aber gleichzeitig auch gegründet in der Outdoor-Branche. Also eine ganz coole Geschichte, was ich auch sehr, sehr mag. Und ja, auch wir haben jetzt monatliche feste Termine vereinbart. Und das kenne ich, das sagt ja auch, natürlich kenne ich das auch. Ich hatte auch mit Kind gegründet, weißt du, mit Kleinkind und war alleinerziehende Mutter eine Zeit lang und kenne mich da ganz gut aus.
Ja, genau. Da kannst du da mitfühlen und auch Tipps geben dann auch in dem Bereich, ja.
Ja.
Wahnsinn. Und so deine Tage, die haben 48 Stunden, oder?
Komischerweise frage ich mich das immer bei anderen, weißt du? Weil ganz ehrlich, hey, ich kann auch mal einfach eine ganz faule Socke sein. Ich liebe ja die Sonne. Und wenn die Sonne scheint, dann kann ich mich fast nicht drin halten. Also leider geht nicht in der Sonne arbeiten. Mit Laptop, das funktioniert nicht so gut, habe ich schon gemerkt.
Ja.
Aber ich kriege unheimlich viel Energie, wenn ich rausgehe. Weißt du, wenn ich da draußen bin, wenn ich also von der Couch oder vom Liegestuhl hochkomme, dann muss ich mich manchmal schon zwingen, weil ich mich jeden Tag zumindest für eine halbe Stunde zwinge. Aber hey, da fallen mir so viele Ideen ein. Weiß ich, kennst du das vielleicht auch? Also du bist irgendwie in der Natur und es macht so Ratter, Ratter, Ratter. Und ja, da geht es mir hinterher wieder gut, weißt du, da habe ich Energie.
Ja.
Im Moment sitze ich echt zu viel auf der Couch, jetzt gerade, abends, weil mir fehlt echt das abendliche Rausgehen. Das fehlt mir.
Ja, das verstehe ich total.
Ja.
Das geht, glaube ich, vielen gerade so.
Genau, ja, richtig. Und dafür sitze ich halt erst manchmal in einer Zoom-Konferenz oder sage, ey Leute, lasst uns mal zusammenfinden. Also wir haben schon mal hier über Zoom ein Koch-Invent gemacht, weißt du, dass man ein paar zu zweit oder zu dritt zu Hause geht ja immer noch, sag ja immer mal.
Ja, man wird dann erfinderisch, ne?
Genau. Und ich habe eine gute Freundin, die kommt regelmäßig. Also wir laufen jedes Wochenende zusammen. Also es kommen immer mal noch Leute vorbei auf einen Kaffee, weißt du, ich habe so die Open-Door-Policy, großes Haus mit Platz, wir sitzen dann auch mal auf der Terrasse draußen, dass es Corona-konform ist oder machen auch mal ein Feuer draußen, aber ich brauche Menschen.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Definitiv.
Ich habe noch eine Frage zu deinen Kunden.
Ja.
Du machst ja auch Akquise. Wie kann man sich das vorstellen? Oder also kommen die Kunden zu dir und du triffst dich dann mit denen und besprichst die Konditionen? Oder rufst du auch aktiv potenzielle Kunden an? Wie kann man sich das vorstellen?
Oh, sowohl als auch klopf, klopf, klopf. Ich klopfe hier gerade mal dreimal auf Holz, gell? Weil echt, ich habe das wirklich große Glück, dass unheimlich viele Anfragen reinkommen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 18 Jahren und habe jetzt sogar wieder vor kurzem einen Kunden gehabt, den hatte ich vor 15 Jahren in den Anfängen. Weißt du, wenn du dann so zurückdenkst, denke ich, oh Gott, wie war ich damals noch unterwegs? Und ich habe echt viel Glück, dass vieles kommt. Aber klar, natürlich mache ich Akquise. Ich mache Akquise vor allen Dingen auch dann, wenn ich in der Zeitung beispielsweise etwas lese, weißt du, von einem Unternehmen oder von irgendjemand, das gerade was Spannendes macht, dann denke ich, wow, wie toll ist das denn? Und dann kann es schon mal passieren, dass ich in dieser Firma anrufe und auch mal, wenn ich habe ein gutes Netzwerk, weißt du, ich komme dann oft auch direkt an die Geschäftsleitung und dann sage, hey, das finde ich echt cool, also wirklich meine volle und ernste Meinung, kann ich euch dabei irgendwie unterstützen? Habt ihr mal vielleicht drüber nachgedacht, einen Kreativworkshop dazu zu machen, um da anzufangen? Habt ihr euch überlegt, wie macht ihr die Kommunikationsstrategie mit den Mitarbeitern? Also so mache ich die Akquise, ehrlich gesagt.
Ja
eben nicht. Ich möchte ja auch, weißt, also du möchtest ja gern, dass konkret was dabei rauskommt für beide Seiten. Optimal ist ja, wenn es so eine Win-Win-Situation ist, weil du hast durchaus...
Ja, du willst einen Mehrwert bieten, ne?
Genau. Es gibt Tage schon, also Gott sei Dank sind die selten, aber es gibt dann schon mal Tage, wo ich abends rausgehe und frage, hat das jetzt wirklich was gebracht, weißt du, so, für das Unternehmen? Und dann gehe ich dann schon auch mal hin und manchmal gehe ich hinterher hin und sage, du, da müssen wir vielleicht nochmal justieren, weil ich habe das Gefühl, irgendwie so, das passt gerade nicht. Ja, und ich möchte eigentlich schon ganz gern, dass die Leute rausgehen und sagen, okay, also ich habe gestern so ein cooles Beispiel, eben gestern war ich an der dualen Hochschule mit 26 Studenten online zu Gang. Und ich meine, online, weißt du, so 4 Stunden, das kann schon echt lang sein. Und dann machst du dir ja schon Gedanken, oh Gott, hoffentlich schlafen die nicht ein oder was auch immer. Aber es war cool, also es waren alle bis zum Schluss dabei, weißt du, siehst ja dann immer Teilnehmer, gell? Und ich habe ein schönes Feedback bekommen zum Schluss von Leuten, die gesagt haben, du, ich habe richtig Lust bekommen, zum einen in deinem Forum damit zu machen, können wir uns da noch einbringen. Und zum anderen auch, ey, ich kann was für den Alltag mitnehmen, danke, weißt du. Und wenn du das Feedback über LinkedIn oder was auch immer bekommst, dann denke ich, wow, was für ein schöner Tag.
Ja, super, siehst du mal. Und wie ist das so grundsätzlich? Sind das oft so einmalige Projekte dann oder sind das dann auch so dauerhafte Geschichten?
Sowohl als auch.
Mit jetzt so Unternehmen, ne?
Ja, genau. Du hast da ich habe ein Unternehmen 4 Jahre lang begleitet im Bereich Personalorganisationsentwicklung und dann kommst du ja irgendwann an einen Punkt, weißt du, wo so, sagen wir mal, deine Halbwertszeit vorbei ist. Dann braucht es einfach auch mal wieder was anderes. Und es kommt dann immer wieder mal ein Punkt, wo das Unternehmen sagt, du, Moni, sei nicht böse, aber jetzt im Moment, ich glaube, ich mal unsere Zusammenarbeit beendet.
Ja.
Was okay ist. Weißt du, kommst vielleicht dann wieder mal für eine kleine Einheit rein oder behältst die im Netzwerk. Dafür tut sich wieder eine andere Tür auf. Also ich habe jetzt momentan 3 Unternehmen, Organisationen, die ich fest begleite, also mit Führungskräfteentwicklung. Wir haben 2 Führungsmeetings pro Jahr. Wir machen Ideenplanung. Also das ist natürlich toll, weil dann siehst du auch, wie wächst denn dieses Unternehmen. Es gibt auch so Netzwerke, die ich nur leite. Also es gibt beispielsweise hier in einer großen Stadt in der Region das Netzwerk Familienfreundlichkeit. Da haben sich 20 Unternehmen zusammengeschlossen, Organisationen, um das Thema Familienfreundlichkeit gemeinsam mehr zu pushen und auf den Weg zu bringen. Und da bin ich die Netzwerkmanagerin. Das heißt, ich bringe die zusammen regelmäßig. Ich mache mit denen Events. Also da gibt es einfach ein fest vereinbartes Honorar und dafür bin ich aktiv. Und bringen die Leute zusammen. Solche Dinge, das ist natürlich auch eine ganz coole Geschichte. Oder wie jetzt diese 3 Jahre Innovationsforum. Das ist so eine Twitter-Funktion quasi. Finde ich aber ganz spannend. Darum sage ich auch gerne mal was dazu. Ich habe mich hier das erste Mal seit 18 Jahren wieder anstellen lassen in Teilzeit.
Ach ja.
Wollte das nicht, ja, weil es ist ein 3-Jahres-Projekt und ich wollte das natürlich als externes Projekt auch leiten. Das geht hier von den Landkreisen aus, von der Wirtschaftsförderung. Wir haben das quasi vorher schon eingetütet, dass ich noch dieses Zertifikat, ich bin jetzt zertifizierte Innovationsmanagerin, weißt, dass ich das alles noch abschließe und so. Und dann kam das Projekt resultiert aus Fördermitteln und dann kam die Fördermittelecke hier und her und sagte, ja, alles gut, ihr bekommt diese Fördermittel, aber ihr müsst jemanden anstellen. Wir wollen Anstellung generieren. Dann bin ich zu diesem Geschäftsführer hingegangen und habe gesagt, gut, jetzt sind wir so weit. Das kam, das musst du dir vorstellen, weißt, öffentliche Hand, diese Info kam Mitte Dezember mit der Maßgabe, ihr müsst am 1. Januar starten. Die hätten ja nie mehr jemanden gefunden. Und wir haben das Projekt schon eingetütet. Ich habe mir da schon so einen Plan gemacht. Dann habe ich gesagt, gut, dann leben wir jetzt New Work. Du kannst mich anstellen, aber ich fliege komplett frei. Ich bin hier frei in meiner Planung. Meine hauptberufliche Tätigkeit ist meine Selbstständigkeit. Ich möchte selbstständig tätig bleiben. Bring dir aber alles gemäß Plan. Du kannst meine Zielverfolgung machen. Wir haben einen Sure Fix im Monat. Ich verspreche dir, ich mache das. Und wir sind jetzt im dritten Jahr und ich muss echt sagen, das funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also du kannst dir das so vorstellen, es gibt in Baden-Württemberg 14 von diesen Förderregionen. Und ich glaube jetzt mal, obwohl wir zwei Landkreise hier bespielen, also mit einem tollen Team im Hintergrund und nicht mit meiner Teilzeitstelle, sind wir fast am weitesten, wenn ich mal diese Förderregion sehe. Okay. Und es ist ein gutes Beispiel, weißt du, du kannst den Unternehmen auch wieder zeigen, ich habe ja Netzwerke, Firmen innovativ und so, hey Leute, auch so etwas funktioniert.
Ja, spannend.
Also das ist was, du musst es einfach ausprobieren.
Ja.
Man weiß es vorher nie.
Richtig. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, weil ich ja auch immer so gerne organisiere und mache Tour. Wie organisierst du dich? Da hast du da irgendein Tool, womit du arbeitest, wo du, keine Ahnung, in einem Laptop, in einem Programm, auf deinem Handy irgendwas nutzt, was dich da unterstützt? Weil das, also für mich klingt das so, wow, so ganz viele verschiedene Dinge. Wie behältst du denn da den Überblick?
Gut, ich glaube, ich habe einen relativ guten Überblick. Also ich bin jetzt nicht so die total strukturierte, geordnete. Also ich bin jetzt ganz glücklich, dass du meinen Schreibtisch gerade nicht sehen kannst. Ich räume den regelmäßig auf. Also ich liebe Leute, die so eine blanke Platte haben. Ich habe, was ich echt schon über 10 Jahre mache, ist komplett papierloses Büro.
Aha.
Also ich habe meine Ordner wirklich nur noch für die Steuerunterlagen, wo es nicht geht. Ich mache alles online. Also ich verschicke von Rechnung, Angebot, alles. Also wenn mir jemand Papier in die Hand drücken will, sage ich, bitte schick mir eine Mail. Also das ganz konsequent, dass ich möglichst wenig Papier habe. Auf der anderen Seite liebe ich Papier. Ich habe immer einen Flipchart im Hintergrund. Ich habe hier meine Schränke, was mit Post-its. Ich habe hier meine Roll-ups. Also ich brauche so diese kreative Arbeitsatmosphäre,
ja,
wo ich einfach mal was hinmalen kann. Ich habe mein Tablet, mit dem ich auch mal male. Also meine Notizen beim Kunden versuche ich jetzt statt mit dem Blog mit dem Tablet zu machen, weil dann kann ich es halt einfach gerade wieder rüberziehen, kann mir das einscannen und so sparen. Also ich versuche da schon, mich zu digitalisieren, aber ich bin nicht der Digitalisierungscrack. Ich bin einfach aus einer anderen Generation. Hab aber jetzt natürlich bei New Work viel gelernt. Kannst du dir vorstellen. Hey,
ja,
mein Kollege Tobi, der ist in genau dieser Welt zu Hause. Und wir nutzen, und da profitiere ich davon, da ziehe ich jetzt auch wieder was für mein Business, Schuldinger Consulting, rüber. Mit New Work auf dem Land arbeiten wir mit Slack. Kennst du ja auch bei euch. Das haben wir gleich angefangen, also dann machen wir. Da haben wir so eine Community, dann nehmen wir alle Kunden, die wir jetzt da schon haben, die nehmen wir damit rein. Das bespielen wir auch immer mit interessanten Themen. Und es gibt ja so viele tolle Online-Tools. Wir haben ein Projekt-Tool, das nennt sich Trello. Ein Online-Tool,
ja,
das ist unsere, unsere Datenbank, unsere Projektdatenbank. Und das sind wir, dadurch, dass er in Freiburg sitzt und ich hier sitze, da sind wir immer verbunden. Weißt, wir sehen, Tobi hat wieder was reingestellt, Moni hat wieder was reingestellt, wir haben wöchentliche Tour fix und wir sind da immer ajour. Also das finde ich, da lerne ich gerade von Tobi unheimlich viel. Also das bringt mich
das
auch echt
super
weiter.
Ja, finde ich echt cool, dass du da auch, ja, dich öffnest gegenüber diesen neuen Sachen, und das ist ja auch so wahnsinnig schnelllebig, ne? Also ich habe da ja auch, ich lerne jetzt von meinen Kindern auch viel, ja? Ich frage meine Tochter immer auch hier, wie findest du das? Die ist 13 jetzt und die bringt mir da neue Impulse auch, was so gerade die Teenager da gerade cool finden, und das geht so wahnsinnig schnell, und manchmal merke ich, dass ich so innerlich so, ich komme da gerade irgendwie nicht mehr mit, was kann ich denn alles noch, aber es begeistert mich auch jedes Mal, und ich bin da auch so wissbegierig und dann recherchiere ich da Dinge, und ja, man muss da mit der Zeit gehen, finde ich, sonst ist man ruckzuck, hängt einen das auch ab, ja, oder überholt einen das Ganze. Und ja, finde ich super, dass du da auch in diese Richtung gehst. Also das New Work-Thema fasziniert mich auch.
Und mich fasziniert genau dein Podcast-Thema. Ich bin zu Tobi gegangen und habe gesagt, hier Tobi, wir müssen noch einen Podcast bei uns integrieren. Weil ich war so begeistert, ich habe es natürlich bei dir schon verfolgt in den sozialen Netzwerken, ganz klar. Und ich war so begeistert davon, als du mich dann auch gefragt hast, weißt du, aber natürlich, ich komme jetzt wieder mit der technischen Seite, gell, und dachte so, okay, sie hat gesagt, ich muss das gleichzeitig aufzeichnen, mit einem Ohr dann hier hören. Hoffentlich kriege ich das hin. Und ich habe ja das große Glück, dass unser Jüngster, unser 19-jähriger Ahmad, der lernt gerade, macht eine Ausbildung als Fachinformatiker IT. Ja, wie cool ist das denn? Ja,
perfekt.
Mhm. Definitiv.
Ja, sehr cool. Ja, da bin ich auch am Lernen. Also das, wie gesagt, das Podcast-Thema, das ist im Grunde wie ein Hobby von mir. Und ich habe mir da so ein Mikro dann gekauft und muss jetzt aber auch mich da auch weiterentwickeln, weil ich mit der Technik, wenn wir jetzt Interviews direkt nebeneinander führen, was ja im Moment natürlich nur auf Abstand geht, dann komme ich mit meinem Podcaster-Mikrofon da nicht so optimal hin. Und dann hat man es halt so ein bisschen, dass es so ein bisschen räumlicher klingt, was manche auch charmant finden. Aber da bin ich dann auch so ein bisschen perfektionistisch. Da bin ich jetzt gerade schon im Überlegen, wie ich das noch optimiere. Aber klar, es sind Investitionen. Auf der anderen Seite, ach, ich spare im Moment so viel Geld, weil ich nicht groß einkaufen gehe oder shoppen gehe. Das wird dann
anders. Dann investierst du halt in die Technik.
Genau. Richtig, genau. So genau. Ist der Plan auf jeden Fall. Du hattest mal in einem Gespräch erzählt, Moni, dass du, das ist zwar schon 8 Jahre her, aber ich finde es super spannend, dieses große Projekt mehr Frauen in Führungspositionen hattest. Und ich glaube, Das war so ein richtig starkes, großes Projekt. Erzähl mal, wie kommt man denn zu sowas Coolem und was war da deine konkrete Aufgabe?
Stimmt, das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Gell? Das ist, wenn du so viele Dinge machst, manchmal überlegst du dann auch, klar, das war auch noch. Das war in der Tat eines meiner spannendsten Projekte. Und zwar, ich habe das gesehen. Ich weiß nicht, ich war irgendwie beim Surfen im Internet, ich habe da gesehen, okay, da gibt es ein Projekt, ein Regierungsprojekt. Das war von der damaligen Familienministerin, ich weiß schon gar nicht mehr ehrlich gesagt, welche das war. Das ist eine Organisation in Berlin, die haben das quasi für die übernommen, für das Familienministerium. Und das Familienministerium hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Es gibt in Deutschland zu wenig Frauen in Führungspositionen. Und dann habe ich gesehen, ja, es war eine Ausschreibung, es wurden Berater und Beraterinnen gesucht, idealerweise noch mit etwas politischem Hintergrund, die sich gut in dieses Thema einfühlen konnten. Du wirst da also echt durchleuchtet, du musstest da sowieso ein Castingverfahren durchmachen. Und ich kam dann in die engere Wahl irgendwann, bin dann nach Berlin eingeladen worden. Und dann wurde es halt wieder befragt, und wie ist deine Meinung zum Thema? Ich war auch schon Gemeinderätin bei uns und das hat mir da echt auch sehr geholfen, weißt, dass du ein bisschen politischen Einblick zumindest schon hattest. Da konnten die auch in die Waagschale werfen. Dann wurden wir ausgewählt. Wir waren ein Mann, ein Berater, männlicher Berater, 9 Beraterinnen. Und das Projekt war so, dass die sich 100 Unternehmen in Deutschland ausgesucht haben, beziehungsweise es wurden 10 lokale Bündnisse für mehr Frauen in Führungspositionen gegründet. Die waren an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, in Unna, in Bautzen im Osten, also an ganz unterschiedlichen Standorten. Und ein Bündnis war in der Tat hier in unserem Nachbarlandkreis in Lörrach. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, klar, cool, ich bekomme wahrscheinlich die 10 Unternehmen in Lörrach, aber nein. Die haben das noch spannender aufgeteilt. Die haben uns dann eingeteilt nach Neigungen, nach Stärken. Ich habe die spanischen Unternehmen quer über Deutschland bekommen. Ich war eben einmal in Bautzen, ich war in Unna, ich war in Saarland. Das war total spannend. Ich habe komplett unterschiedliche Unternehmen bekommen. Auch 2 der Unternehmen hier in Lörrach. Und man konnte sich quasi bewerben. Man konnte Bündnis werden, lokales Bündnis für Familie als Landkreis, wenn man eben diese 10 Unternehmen gefunden hat, die sich verpflichten mussten, ihren Anteil mit Maßnahmen zu erhöhen. Also die mussten da, es gab da eine Vorgabe. Wir wurden natürlich gebrieft, wir 10, also es war eine coole Geschichte. Ich war da öfters in Berlin dann, weil ich blieb Berlin eh, habe da viele Fortbildungen gemacht, meine Stadt. Und dann haben wir zusammen ein Konzept entwickelt, wie gehen wir denn vor? Wir haben immer mit einem Workshop gestartet im Unternehmen und also das war quasi in jedem Unternehmen lief das gleich ab, die Vorgehensweise. Und dann hast du mit denen natürlich Maßnahmen entwickelt, die dann unterschiedlich abliefen. Und bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer, naja, weißt du, innerlich, naja, braucht es das wirklich? Oder Quote und so. Und dann bin ich echt mal auf die Welt gekommen, dann bin ich wirklich auf die Welt gekommen. Ich war in Unternehmen drin, wo der Geschäftsführer beispielsweise zu mir sagte, Frau Studinger, bei uns werden Sie keine Ungerechtigkeiten finden. Bei uns werden Frauen und Männer genau gleich behandelt. Die haben genau die gleichen Chancen. Also das war so, die hatten eine Führungsebene, es war ein recht großes Unternehmen, ein paar hundert Leute, Führungsriege, 8 Personen. Davon eine Frau. Da war er schon mal ganz stolz. Wir haben eine Frau in der zweiten Führungsebene. Dachte ich, ja super, gell? Also eine. Und eben, wie gesagt, keine Unterschiede. Ja? Und dann diskutieren wir diese Maßnahmen, weißt du, im ersten Aufschlag in der Runde, dann stellte sich raus, alle Männer hatten einen Firmenwagen in einer gewissen Größe. Die Frau hatte keinen.
Ach.
Mhm. Und dann frage ich das mal so, dann hinterfrage ich das mal so, dann erklärt sie, ja, weil ich den nicht brauche. Ich brauche den nicht, ich bin hier so nah dran, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit und es ist mir auch nicht so wichtig, dieses Auto und ja, überhaupt. Ja. Und dann dachte ich, ey, gute Frau, das geht natürlich schon mal gar nicht, weil das sind genau die Themen, die es uns schwer machen. Dann habe ich ein Einzelgespräch mit ihr geführt und habe ihr das erklärt, habe gesagt, hey, das ist toll, dass du das machst, deine Philosophie, mach das. Aber bitte, wenn du das machst, dann handle dir einen adäquaten Ersatz aus.
Ja.
Dann hast du genau für das, hast du ein anderes Statussymbol. Du hast keine Ahnung was, du hast dein ganzes privates Equipment vom Tablet über was weiß ich was. Du handelst dir jetzt bitte was aus. Ja, wieso? Ja, weil das wichtig ist.
Hm.
In dieser Linie musst du einfach mitspielen. Weißt? Und so waren es natürlich ein paar Themen. Und du glaubst gar nicht, was manche Unternehmen an Handständen gemacht haben, weißt du, um dann wirklich die Frauen zu finden, um die zu entdecken, die waren schon da. Aber klar, es kam halt unterschwellig immer raus, hey, die ist 30, die kriegt jetzt bestimmt irgendwann Kinder. Und dann ist die für uns weg. Ja, weißt du, also dieses Denken. Gell?
Hm.
Ich bin da ab und zu raus und dachte, okay, also ich glaube, wir sind da auf einem weiten Weg, bis wir so eine annähernde, sag ich jetzt mal, wirklich dieses Thema Gleichstellung. Und ganz ehrlich, also ich bin nicht die Emanze oder was auch immer, aber manchmal kribbelt es bei mir schon im Hinterkopf, wenn ich dann immer noch Männer höre, die zu mir sagen, hey, also das musst du verstehen, das ist halt von der Natur gegeben, dass halt dann die Frau zu Hause bleibt. Wo ich denke, ja, also ganz ehrlich.
Da schwillt dir der Hals.
Ja, ich finde es ja voll toll, wenn das jemand für sich so entscheidet. Aber bitteschön, wenn du 3 Jahre Elternzeit ziehst. Und das ist bestimmt schön, mit kleinen Kindern das Mögliche zu können. Aber warum um Himmels Willen können die sich nicht die Elternzeit teilen? Und sorry, ich halte nichts von dieser Elternzeit, weißt du, diese 8 Wochen, die du dir jetzt da irgendwie aufteilen kannst. Weil das ist keine echte Elternzeit. Echte Elternzeit ist für mich, ein Elternteil ist zu Hause und übernimmt ja diesen wirklich wertvollen und intensiven und anstrengenden Part.
Ja, das sehe
für
ich
mich
genau
Elternzeit.
So.
Ja.
Und genau. Du hast dann in den Unternehmen, hast du dann quasi wirklich den Finger in die Wunde gelegt und hast das alles aufgedeckt und mit denen quasi, ja, wie du das im Coaching ja auch machst, hast du die da begleitet und dahin geführt.
Genau. Zum Maßnahmenplan konnte zum Beispiel sein, okay, 2 Frauen werden jetzt mal ganz explizit gefördert. Die bekommen eine Führungsakademie, was auch immer, was es dazu braucht.
Mhm.
Oder in einem Unternehmen haben wir so einen Führungsnachwuchspool implementiert, der nur aus Frauen bestanden hat. Also ganz gezielt, ganz bewusst, dass man sagt, ja, man hebt die zumindest mal auf die Stufe. Also spannenderweise gab es ja schon viele, weißt du? Also es gab dann Teamleiterinnen und so. Also ein Unternehmen, eine Bank, die hat mir dann 8 Frauen in die Runde gebracht, weil idealerweise hat Führungskräfte und Stab haben zusammen so am Workshop teilgenommen. Und Verpflichtung war immer die Geschäftsleitung, die muss dran teilnehmen. Das war die Verpflichtung, das Commitment, wenn sie mitmachen wollten. Und das hilft natürlich schon mal viel,
natürlich,
wenn du so einen Geschäftsführer einen ganzen Tag dabei hast, weißt du, und der nicht nur eine Stunde reinschaut und sagt, ja, machen Sie mal. Und spannend war immer, dass die Frauen so bis eine gewisse Ebene schon kamen. Es wurde einfach ganz oben dünn. Geschäftsleitung habe ich dann erlebt, wenn es ein Familienunternehmen war. Dann gab es Frauen, die in der Geschäftsleitung drin waren. Aber so, ich sage jetzt mal, externe Geschäftsführung. Also so eine Geschäftsführerin, die sich da hochgearbeitet hat im Unternehmen.
Das
ist schon, genau.
Also ich glaube, dass da tatsächlich noch einiges zu tun ist. Und guck mal, das war jetzt 8 Jahre her. Gibt's das aktuell noch oder wie lange lief das?
Das Projekt lief insgesamt 2 Jahre.
Mhm.
Und dann war es erstmal abgeschlossen. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es ähnliche Maßnahmen oder irgendwas vielleicht noch geben wird.
Ja.
Weil jetzt im Moment sehe ich ja gerade wieder, während der Pandemie gibt es ja gerade so Diskussionen. Und ich beobachte das jetzt teilweise auch bei meinen Kunden, Kundinnen in Unternehmen. Also jetzt auf einmal springt es wieder so ein bisschen zurück. Ich sehe das hier, dann sitzen beispielsweise Vater, Mutter zu Hause im Homeoffice. dann sind noch 2 Kinder da, Homeschooling. Und dann kannst du mir sagen, was du willst, aber 80% landet auf einmal wieder bei den Müttern. Weil die Väter, ja, die sagen, hey, ich bin, also wichtiges Meeting, ich muss jetzt ins Büro und ich mache die Tür zu. Und besten Zeit noch ruhig, gell? Weil störungsfrei und so.
Ja.
Das finde ich schon spannend, was da gerade so passiert, weißt du? Und da würde ich mir jetzt wünschen, hey, wenn doch beide im Homeoffice sind, dann macht doch einen Plan, wie teilt ihr das auf, weißt du? Also ich habe da in der Tat auch schon, was ich auch ganz cool finde, ich habe ein Unternehmen, das stellt mich als Coach den Mitarbeitern zur Verfügung, die im Homeoffice sind.
Okay.
Und mit denen kann ich dann solche Pläne erarbeiten.
Ja,
und die können auch mal loslassen, weißt du? Die sagen, ja, ich krieg bald einen Koller hier zu Hause.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist echt sehr spannend und ich erlebe das bei mir auch, obwohl ich da, denke ich, schon sehr, sehr tough auch bin. Aber in meinem Umfeld, die Herren, die sind da auch noch ganz in dieser alten Generationsdenke. Und das ist schon ein Kampf. Also da, ja, da stößt man nicht auf so viel Verständnis. Und dann heißt es, ja, nee, also wenn da das Homeschooling ist, da habe ich gerade keine Zeit. Da läuft der Filter bei mir und da kann ich nicht da gucken nach den Aufgaben. Ach so, ja klar. Und ich kann meine Arbeit natürlich unterbrechen, ne? Auch wenn ich zu Hause im Büro sitze.
Das ist das Spannende, genau so wie du es jetzt gerade sagst. Und das ist nämlich, da erlebe ich oft bei Männern, die sagen, ja, das geht doch nicht. Also vielleicht ein kleines Beispiel gerade dazu, oder? Typische Friseurbetriebe, Apotheken, Ärzte. 99% Frauen. Und komischerweise, hey, die haben immer Leute und die werden schwanger und alles. Jetzt kommt ein Handwerksbetrieb, gell? Handwerker, wohlgemerkt, mit vielleicht 10 Männern nur. Und der sagt zu mir, ja, was soll ich denn tun? Stell dir mal vor, alle meine Männer würden jetzt in Elternzeit gehen. Ja, was müsste ich denn tun? Weißt du, die kommen gar nicht auf die Idee, dass es ja Betriebe und Organisationen gibt, wo das natürlich läuft. Also das ist wirklich, manchmal muss einfach mal so ein bisschen was aufbrechen und vielleicht auch mal sagen, hey, komm, denk doch mal drüber nach. Weil die sind halt in so einer Schiene einfach drin.
Ja.
Und das macht manchmal auch Spaß, weißt du, dieses aufzuzeigen. Und manchmal sitze ich aber auch nur da und denke, okay. Und wenn mir dann, also wie gesagt, ich bin, glaube ich, sozial kompatibel, verträglich, alles. Aber wenn ich dann höre, gell, dass ein Geschäftsführer von seiner Frau als, ja, Mutti bespricht, er tituliert die so am Telefon. Ja, Mutti, jetzt reg dich mal nicht so auf. Oh, das, da muss ich mich ganz, ganz, ganz arg beherrschen. Naja, das sind so die Momente, wo du denkst, oh.
Und du fragst dich dann echt, hallo? In welcher Zeit sind wir denn? Habt ihr irgendwie irgendwas verpasst?
Ja, wirklich. Das ist ein Geschäftsführer, das ist mir passiert hier in einem Unternehmen. Der Geschäftsführer ist um die 50. Seine Frau ist eine Obertaffe. Und der sagt hier, ja, jetzt hat sie sich wieder aufgeregt, die Mutti zu Hause. Weißt du? Und ich denke, boah, hey.
Und als Frau kriegst du dann auch schnell einen Ego-Trip unterstellt von den Männern. Das finde ich ja auch eine geile Masche.
Was ich so festgestellt habe, ist, weißt du, die denken nicht drüber nach. Also ich wohne ja hier so ein bisschen ländlich und da hat man das halt so aufgeschnappt, da machen es andere halt auch so, man hat es vielleicht noch von der Familie so mitbekommen. Weißt du, sie stehen ganz bewusst, die machen es ja auch nicht böse. Also das ist aber wirklich halt so, weißt du, die gucken dich dann so entsetzt an, ja, wieso soll ich das denn nicht sagen?
Ja, genau.
Aber ja.
Ein spannendes Thema, über das man, glaube ich, noch ewig reden könnte.
Genau. Wie viele?
Ja. Genau. Was ich halt auch immer cool finde und auch wichtig finde, und das hatte ich auch in einem meiner letzten Interviews, dass es ja auch gar nicht mehr unüblich ist, dass man als Einzelperson sich einen Coach holt oder eine Coachin. Wobei ich finde, also mittlerweile gibt es irgendwie massig Coaching-Angebote. Das ist auch ein viel verwendeter Begriff. Und das gibt es in verschiedensten Bereichen. Was zeichnet denn deiner Meinung nach einen guten Coach oder eine gute Coachin aus? Und wie findet man jemanden, der die einen coachen könnte?
Okay, also was zeichnet jemand aus? Ich glaube, also ich persönlich glaube jetzt einfach, denke jetzt auch mal an meinen Coach-Mentor. Weil in der Tat, ich leiste mir das auch ab und zu, weil das hilft mir natürlich auch wieder mal, mich zu fokussieren, weil ich neige ja manchmal dazu, zu schnell so links und rechts zu springen und manchmal zwingt der mich dazu, mich wieder ein bisschen zu fokussieren. Also ich glaube, die Person muss zuhören können und verstehen können, was will der andere von mir?
Ja.
Und vielleicht auch manchmal ein bisschen lenken können und hinlenken und sagen, hey, denk doch mal drüber nach, weißt du, dafür sorgen, dass ich dann Blickwinkel öffne. Also du brauchst die richtige, du musst gut zuhören können, du brauchst die richtige Art von Fragen. Fragetechniken. Erfahrungswerte helfen natürlich auch ganz oft, dass man manchmal auch sagen kann, du, ich habe da jemanden, vielleicht unterhältst dich auch mal mit der Person, weil die hat eine ähnliche Situation durchlaufen. Also ich vernetze da durchaus manchmal auch Leute miteinander. Und was macht es denn für mich noch aus? Lass mich kurz überlege, was natürlich elementar wichtig ist, die Chemie muss stimmen. Also ja, du brauchst immer erstmal ein Gespräch. Und wenn die Chemie zwischen mir und Coachy nicht stimmt, dann sag ich auch manchmal wirklich, ich habe noch was im Netzwerk, kann dir jemand empfehlen.
Okay.
Kann auch mal sein, dass ich mal flunkere und sage, ey, sorry, gerade keine Auftragslage lässt gerade nicht zu, weil ich will jetzt die Leute auch nicht vor den Kopf stoßen. Aber wenn ich doch schon merke, hey, das wird nichts, dann wäre es ja unfair, das auch nur anzufangen.
Und wenn man jetzt selber eine Unternehmerin ist oder ein eigenes Business hat, selbstständig ist und jemanden sucht, eine Person sucht, die einen da begleitet, wie geht man da vor? Gibt's da Plattformen oder läuft das meiste tatsächlich über Mundpropaganda und Empfehlungen?
Also es gibt Plattformen. Es gibt auch den Deutschen Coaching-Verband. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich da noch Mitglied bin. Nach der Ausbildung bin ich eingetreten, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich noch Mitglied bin. Ich bin aber sonst auf keiner der Plattformen gelistet. Du kriegst natürlich immer, das wirst du vielleicht auch kennen, du bekommst ja 1000 Anfragen. Hier gibt es eine Plattform, hier gibt es jemanden. Kling dich doch da ein. Ich habe mich noch nie irgendwo eingeklinkt. Weil ich persönlich glaube eher, also für mich ist Empfehlungsgeschäft viel wichtiger.
Ja.
Also das eben, da glaube ich einfach dran, wenn jemand mit dir zufrieden ist und sagt, du, das bringt was. Und ich kann auch damit leben, dass ich ein Feedback bekomme. Also ich fordere das auch immer raus. Aber ich bekomme durchaus auch Feedback, wo die Leute mir sagen, du, das und das war schon gut. Aber ganz ehrlich, das hat mir nicht gefallen. Danach stand mal kurz, weißt du, und versuchst dann vielleicht sogar, oh Gott, warum erklären, rechtfertigen, was man ja nie tun sollte. Aber du lernst auch wieder.
Klar.
Und ja, ich würde immer sagen, wenn ich jetzt jemand suche, machst ja auch so einen Bereich Handwerk. Wenn ich einen guten Handwerker suche, dann frage ich doch hier, dann überlege ich doch erstmal im Netzwerk. Du, weißt du jemand, wie waren deine Erfahrungen und so? Also für mich ist das wichtig.
Ja, super.
Und wird vielleicht andere geben, die sagen, nee, ich gehe strukturiert vor. Ich möchte wissen, welche Qualifikation hat der. Weißt du, wir Menschen ticken ja unterschiedlich. Und wenn jetzt jemand sehr, sehr strukturiert unterwegs ist und da vielleicht auch vergleichen möchte, kann eine Datenbank durchaus auch hilfreich sein. Also ich will das nicht verurteilen.
Könntest du auch einen Kurs anbieten, wie man richtig netzwerkt? Kann man das schulen?
Oh ja, das ist sogar eines meiner Lieblingsthemen. Ja, definitiv ja. Und du wirst lachen, im Innovationsforum bespiele ich ja verschiedene Themen und ich schreibe den Menschen immer, hey, gebt mir Themen, was wünscht ihr euch? Und das kam als eines der letzten Themen. Weißt? Und manchmal mache ich es dann so, ich organisiere ab und zu jemanden, aber dafür habe ich mich jetzt gerade entschlossen. Ich habe mich entschlossen, ich werde diesen Baustein entwickeln. Ja, das werde ich tun. Ich werde den Baustein, jetzt bin ich jetzt gerade dabei, also habe ich jetzt schon einen konkreten Auftrag, weil das fragen mich so viele Menschen. Also gestern in meinem Webseminar hier mit der Dualen Hochschule, da ging es eben auch drauf, richtige Auftritt und so weiter. Und da haben bestimmt fast die Hälfte geschrieben, ich möchte lernen, wie man netzwerkt oder ich möchte lernen, wie mein Meeting sich gut, weißt, so darstellt und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, siehst du, da ist ein echter Bedarf da. Ja, klar.
Ja, absolut. Ich merke, also bei Venissima, wir sind ein Netzwerk, aber es gibt ganz viele, die das gar nicht, die netzwerken nicht. Und
die nutzen
das nicht.
Oder befinden
ja, genau.
Es nicht.
Ja. Ja. Ist zwar, glaube ich, auch immer eine Frage der Lebensphase, in der man sich gerade befindet oder des Charakters, manche trauen sich das dann nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass der Wunsch, dass der bei ganz, ganz vielen da ist, das irgendwie zu können und zu lernen. Und wenn es da was gäbe.
Unbedingt.
Also ich glaube schon, dass da ganz viele drauf ansprechen werden, Moni.
Definitiv. Also ich bin mir auch sicher und ich freue mich jetzt auch gerade drauf, weißt, das jetzt auszuarbeiten. Und das ist das, was ich meine. Du bekommst ja echt so viel Input und daraus entwickelst du die Ideen.
Perfekt.
Ich habe das vor, lass mich überlegen, das Netzwerken, ich mache das wirklich schon lang und sehr aktiv. Und ich glaube, ich bin noch vor meiner selbstständigen Tätigkeit draufgekommen, wie wichtig das ist. Ich weiß nicht mehr, wie die Referentin hieß, die ich damals gehört habe. Die kam irgendwie aus dem Rheinland und die hat den Begriff Klüngeln verwendet. Die sagte, wir bei uns, wir klüngeln.
Ja.
Und das ist mir so geblieben, weißt? Auch dieses Netzwerken, weil ehrlich gesagt haben da manche ja auch noch die Vorstellung, weil ich jetzt netzwerken wir nur mal. Das Geschäft ist ja da nicht so wichtig und das erlebe ich eben bei Frauen ganz oft. Und ich habe dann bei uns eingeführt, ich war ja im Netzwerk der Wirtschaftsjunioren, das ist so ein Business-Netzwerk, gibt es ja, ja weltweit, bin ich immer noch als Fördermitglied aktiv und ich mache jetzt gerade wieder neu für die, weil ich mache mit denen jedes Jahr so die Strategieplanung und auch die Jahresplanung. Und ich habe jetzt eine eigene Veranstaltung, die ich für die organisiere, und zwar so eine kleine Unternehmermesse. Ich sage so, nur wir Mitglieder oder solche, die es werden wollen, wir machen eine kleine Messe, wir präsentieren uns und unser Business. Weil Himmel nochmal, natürlich wollen wir uns auch auf der Ebene vernetzen. Mhm. Und wir dürfen auch untereinander Aufträge, also wir sollen sogar Aufträge austauschen und uns da mal was zuschieben. Das ist Klüngeln, ja. Gutes Netzwerken.
Ja, total.
Das ist mir so geblieben. Ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber... Die hat mich nachhaltig geprägt.
Ja, und im Grunde ist es ja auch jetzt nicht irgendwie verwerflich, da dann untereinander auch Geschäfte zu machen. Weil wenn du in so einem Netzwerk drin bist, da ist ja dann auch ein gewisses Vertrauen da. Und das ist ja auch wichtig für Geschäftsverbindungen, ja, dass da entsprechendes Vertrauen vorherrscht.
Ja, ganz genau.
Moni, ich habe noch ein letztes Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, und zwar das Thema Ehrenamt. Du hast ja gesagt, dass du auch sehr viel ehrenamtlich tätig bist. Du hast mich da, wie gesagt, auch unterstützt hier bei uns im Dorf. Nimmst du dir dafür besonders Zeit? Weil bei vielen Leuten, und das beobachte ich schon seit einigen Jahren, ist es immer so ein vorgeschobenes Thema, ich habe da keine Zeit dafür. Und ich finde, das ist schon ein Problem. Denkst du, es braucht wirklich Menschen, die vorne weglaufen und diese ehrenamtlichen Posten übernehmen? Aber eigentlich ist es ja auch einfacher oder angenehmer, einfach nur mitzulaufen. Brech doch mal bitte eine Lanze für das Ehrenamt. Was ist so toll daran?
Ich bin so überzeugt davon. Und ich erkläre es dir vielleicht an einem kleinen Beispiel. Ehrenamt, weißt du, ganz viele Vereine, es kam der erste Lockdown im März und ganz viele sagten, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und Jahresversammlung und überhaupt. Und es gab da viele, die waren in so einer Schockhaltung drin, weißt du, so fast Lähmung. Mhm. Ich habe eine gute Kollegin hier bei uns im Dorf, die hat mich gleich angerufen und hat gesagt, hey Moni, da müssen wir was machen. Weißt du, sie hat immer so viele Ideen und sie sagt, du Moni, du kannst doch mal, weißt du, ich bin halt dann die, manchmal auf gut Deutsch einfach Rampensau, die halt dann gern rausgeht. Dann sagte sie, lass uns die Leute unterstützen, weißt du, in den Krankenhäusern. Und ich habe auch schon eine Idee, lass uns Mundschutz nähen. Da, wirklich in der ersten Woche, da hat noch gar keiner dran gedacht. Und dann haben wir uns gegründet, ein Frauenteam bei uns im kleinen Dorf. Wir sind 800 Einwohner. Wir sind 5 Frauen, wir haben uns gegründet und wir nennen uns Unteralpfen bewegt was mit Label, Logo, allem. Wir haben es geschafft, dass wir in kürzester Zeit, ich glaube, wir hatten 2000 Mundschutz genäht, weißt, also wir hatten Näherinnen dabei, ich habe das vertickt, wir haben bis nach Dubai geliefert, also wirklich auch auf Wunsch und mit was weiß ich was, und wir haben das nur auf Ehrenamtsbasis gemacht und auf Spendenbasis. Wir haben aber ziemlich viel Geld eingenommen damit, weil die Leute großzügig gespendet haben, die waren dankbar. Ich habe die immer ausgefahren mit dem Rad, da hatte ich dann so meine Bewegung, so im Umkreis von, sage ich immer, 20 Kilometern habe ich alles mit dem Rad ausgefahren und habe die Menschen zu kennenlernen, habe unsere Geschichte erzählt und dann haben die ganz großzügig gespendet. Dann kam natürlich die Idee, was machen wir mit dem Geld? Also wir haben Leute unterstützt, weißt du, in Fieberstation, im Krankenhaus und so, denen haben wir so Pakete gebracht. Die haben sich gefreut. Da haben wir aber gesagt, das ist noch nichts Nachhaltiges. Und dann bin ich auf das Thema gestoßen. Es gab doch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab im März einen Hackathon der Bundesregierung. Also Hackathon, mehrere Leute haben sich im Internet zusammengeschlossen, gefunden in Gruppen, um zu überlegen, was braucht die Bundesregierung in Zeiten einer Pandemie, also was braucht Deutschland. Mhm. Da habe ich zu meinen Mädels gesagt, hey, wir machen das bei uns im Dorf. Wir machen einen Hackathon. Und dann war ich alles so, okay, Hackathon im Dorf, weißt, was ist das überhaupt? Und Hackathon, eben Mischung aus Hackern, Computer und Marathon. Du nimmst Menschen zusammen, vorwiegend digital, die beschäftigen sich mit einer Frage, mit einer Idee. Und wir hatten 5 Gruppen gefunden. Wir haben insgesamt 60 Menschen bei uns im kleinen Dorf mobilisiert, die sich in 5 Gruppen getroffen haben und gesagt haben, was braucht denn unser Dorf, weißt, um so zukunftsfähig zu sein. Hey, das war cool. Am Anfang haben die gesagt, Gott, im ganzen Samstag, weißt du, im Dorf, Samstag ist Arbeitstag und überhaupt. Die Jüngste war 16, hier unser Bauwagenteam, der Älteste schon in Rente. Die 5 Teams haben super gearbeitet, haben präsentiert hinterher über Zoom, also die Präsentation, da hatten wir Manager und so eingeladen, die haben das bewertet. Und dann sind wir tatsächlich mit den tollen Ergebnissen in einen Wettbewerb gegangen, also in einen Ehrenamtswettbewerb bei uns in Baden-Württemberg gemeinsam schaffen und haben 15.000 Euro an Land gezogen für unser Projekt.
Wow. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Und das ist für mich Ehrenamt, ja. Weißt du? Und da haben, wir haben 60 Personen im Dorf mobilisieren können, die gesagt haben, naja, irgendwie, ach komm, warum nicht? Wir machen mal mit. Und unser 5-Frau-Team, wir haben das organisiert, weißt du? Wir hatten einen großen Container mit einem Dorf aufgestellt mit Plakat, unsere Hackbase, und wir machen das. Wir haben jeden, der vorbeigelaufen ist, informiert und haben Ideen gesammelt. Und wir sind so happy, weißt du, darüber, dass wir da, dass das honoriert wurde. Und jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um das umzusetzen, und deshalb wieder Ehrenamt. Und du kannst da was bewegen. Mhm. Und das möchte ich vielleicht an der Stelle noch sagen, weißt du? Weil viele ja immer sagen, naja, und Geld, und wie macht man das? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so als Bundesländer, aber jedes Bundesland hat Fördertöpfe für solche Dinge. Mhm. Banken haben Fördertöpfe, Organisationen haben Fördertöpfe. Du kannst für gute Ideen Geld abziehen, wirklich rausbekommen, weißt, und kannst dann was damit bewegen. Ja. Was Nachhaltiges, und das macht Spaß.
Aber zu dem Thema Zeit, was hast du da für einen Tipp? Ich meine, so eine Aktion, die ihr da jetzt auf die Beine gestellt habt, das ist ja schon auch sehr zeitintensiv. Sind es dann alles Leute, die einen Job haben, oder sind das, gut, du hast gesagt, bunt gemischt. Wie kann man sowas erklären oder die Leute dazu motivieren, sowas mitzumachen?
Also, unsere Jüngste war gerade schwanger, die war noch voll am Arbeiten und die hat das voll begleitet. Die hat während der Zeit auch noch ihr Kind bekommen. Und die ist jetzt noch dabei. Die kam dann auch wieder mit Kinderwagen, alles. Also, das ist eine ganz, ganz coole. Die nächstjüngste, die ist voll im Berufsleben, also die hat auch einen anstrengenden Job. Dann haben wir noch eine, die ist selbstständig tätig, die hat viel genäht, und dann haben wir noch eine Hausfrau dabei gehabt mit 4 Kindern. Mhm. 4 kleine Kinder im Homeschooling, im allem. Also eine echte Herausforderung für alle. Und die haben Nachtschichten teilweise eingelegt. Mhm. Oder als wir unsere Videokonferenzen haben halt auch mal nachts um 9 gemacht oder solche Dinge, weißt du, wir haben uns einfach organisiert. Und ich glaube, wenn du etwas willst, wenn du es wirklich gern machen magst, dann findest du die Zeit. Wir finden doch alle die Zeit für die Dinge, die wir
lieber gerne machen. Du musst dafür brennen, klar. Und dann ist es halt auch wichtig, dann doch, gut, dann hat die eine, die hat dich kontaktiert, und dann ist das wie so ein Lauffeuer wahrscheinlich. Ne? Ja, da musst du auch Glück haben,
dann haben wir überlegt,
die Leute um dich rum zu haben, die da mitziehen, oder?
Die sind da, glaub mir, die sind da. Wir haben uns auch ein bisschen aufgeteilt dann, weißt, wer hat welche Stärken. Also wir haben Finanzen zum Beispiel, das ist ganz sicher nicht meine Stärke, da war ich glücklich, dass ich es abgeben konnte. Als wir den Hackathon gemacht haben, dann hatten wir 2, die das mit der ganzen Verpflegung organisiert haben, weißt, die haben dann, das ganze Team wurde ja verpflegt. Und wir mussten ja immer schauen, also es war ja immer noch Corona-Zeit, wir mussten immer noch gucken, kriegen wir das alles hin. Also wir hatten Gott sei Dank super schönes Wetter und konnten die Leute auch draußen noch verteilen. Mhm. Aber das, ich meine, das ist eine neue Art der Herausforderung, wie schaffst du das alles in der Zeit? Mhm. Das finde ich so spannend. Aber also mein Motto ist definitiv, also geht's nicht, gibt's nicht. Ja. Also es geht alles.
Ja. Das ist doch ein super Abschlusswort, liebe Moni. Ich danke dir vielmals für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich unterhalte mich immer super gerne mit dir, und es gibt mir immer auch so viel, selbst für mich dann als Motivation und neue Ideen und neue Gedanken. Ich werde mich demnächst wieder bei dir melden, und dann gucken wir mal über das Thema Netzwerken, wie wir das hier bei uns auch nochmal an den Start bringen. Und
sehr, sehr gerne.
Ja.
Geht mir genauso, also definitiv.
Ich wünsche dir für dein Business weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Du bist so voller Power und Energie und Ideen, da habe ich ja nur Bedenken, dass da irgendwann mal die Ideen ausgehen, im Gegenteil. Also viel, viel Erfolg weiterhin und viel Spaß bei deiner Arbeit.
Danke dir, Steffi. Das wünsche ich dir auch. Und nochmal Glückwunsch zur tollen Idee dieses Podcast-Formats. Ich höre da selber unheimlich gern zu und finde es mega cool. Danke dir.
Das war mein Interview mit Monika Studinger. Ich hoffe, es hat dir ganz viel Spaß gemacht und du konntest einiges auch für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine der weiteren Folgen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ab sofort die Folgen 14-tägig online gehen. Jetzt fängt nämlich die Frühlingszeit an. Mein Garten, der fängt schon an, wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. Und brauche ich dafür auch noch ein bisschen Zeit. Und deswegen habe ich entschieden, den Podcast 14-tägig zu machen. Ich habe schon einige Interviews in der Pipeline und werde die dann nach und nach online stellen. Also abonniere den Podcast, dann bekommst du auch direkt die Information, wenn eine neue Episode online geht. Außerdem freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest. Das geht, soweit ich weiß, nur noch bei Apple Podcasts. Also wenn du mir da eine 5-Sterne-Bewertung geben würdest, würde ich mich sehr darüber freuen. Es würde mir auch wirklich sehr viel bedeuten. und führt auch dazu, dass noch viele andere den Podcast finden und ja, von den Inhalten auch profitieren können. Sprich auch gerne darüber mit deinem Umfeld. Finde mich auf den sozialen Medien und kommentiere dort. Also alles, was so ein bisschen Interaktion bringt, beflügelt auch diese Gruppe. Und dann kann man sich, denke ich, auch vielleicht gegenseitig so ein bisschen noch weiteren Input geben. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Tschüss.